Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Was bleibt? Das ist am Ende nur Gesang. Der Gesang des Orpheus. Das ist die Hinterlassenschaft, die Erinnerung an Eurydike, deren Tod er doch mit verschuldet hat. Christoph Willibald Gluck hat daraus eine Barockoper gemacht, die an der Komischen Oper Berlin herauskam, inszeniert von Damiano Micheletto. Und Oper ist ein Fall für Uwe Friedrich bei uns in Kultur heute. Uwe Friedrich, was haben wir da für eine Inszenierung in Berlin vor uns? Müsste die nicht Orpheus Superstar vielleicht heißen?
Orpheus ist schon die Figur, die diese Oper trägt. Die Eurydike hat da kaum was zu singen. Es gibt noch einen Amor, der ist in diesem Fall so eine Art Spielmacher, ein etwas abgeschabter Conferencier, zum Schluss dann auch in Pailletten. Vielleicht war das so eine Reminiszenz an den Paillettenstil des Hausherrn Barry Kosky, der ja, und diese Inszenierung werden auch gerade gespielt, eine sehr opulente Sicht auf Monteverdis Orfeo auf die Bühne gebracht hat und jetzt gerade hier herausgekommen auch noch die Parodie von Jacques Offenbach, auch in einer ganz anderen Ästhetik. Denn Damiano Micheletto hat sich von seinem Lieblingsbühnenbildner Paolo Fantin einen kühlen, sehr hellen Raum bauen lassen. Erst sehen wir das Ehepaar, Orpheus und Eurydike, eher entfremdet. Die haben sich nicht mehr viel zu sagen. Dann kommt es wohl zu einem Unfall. Und wir sind in einem Krankenhaus. In den Kostümen von Klaus Bruns sehen wir dann eine Schwangere, jemanden, der vielleicht auf eine Röntgenuntersuchung wartet. Und dann auch die tote Eurydike auf einem Krankenhausbett. Dann öffnet sich der Raum in die Unterwelt. Ein Trichter, in dem so schwarze, lemurenhafte, tote Gestalten ihr Wesen treiben. Also alles sehr schick, sehr hübsch, sehr modern.
Ich höre schon so ein bisschen Ironie bei Ihnen raus. Kann das sein? Also nicht Hades, sondern Krankenhaus. Und wie die Frauen so sind, klagt die gleich, du schaust mich ja nicht an, du liebst mich nicht mehr. Und der Trottel fällt drauf rein, dreht sich um und sie fällt tot um.
Ja, Ironie hat eigentlich in diesem Stück wenig zu suchen, auch in meiner Haltung zum Stück wenig zu suchen. Es ist allerdings so, dass zum Schluss, wenn Eurydike wieder aufgeweckt wird, dann ist das mit so einem Riesenplatsch Wasser aus dem Bühnenhimmel und es wird dann auch im Publikum gelacht. Das ist gefährlich, das ist kein gutes Zeichen, wenn ein Stück mit einer solchen philosophischen und moralischen Fallhöhe für Lacher im Publikum sorgt.
Gluck ist noch barock, aber keine Vorklassik. Aber er ist ein Neuerer. Wie macht er das und vor allem, wie machen die Sänger das? Bringen Sie uns doch mal den Orpheus nahe.
Das ist eine Musik, die sich abwendet von der barocken Üppigkeit, der vielen Verzierungen, der überwältigenden Virtuosität, sondern es wird eine emotionale Kühle angestrengt, auch in der Linienbildung. Das macht noch am ehesten Carlo Vistoli, der Countertenor, der den Orpheus singt.
Drei Akte, drei Personen, das war damals neu. In Berlin habe ich den Eindruck, eine Oper, eine Person und ein Regiekonzept.
Ja, aber das Problem, weshalb, Sie haben das schon richtig gehört, ich ein wenig begeistert bin, ist vor allem der Regisseur, der nicht so genau weiß, was er von dieser Musik will. Da wird mal mit starkem Vibrato gespielt vom Orchester, dann wieder ohne und mit Effekten aus der alten Musik. Er hegt auch seine Sänger, das sind noch Nadia Mchantaw als Eurydike und Josephine Mindus als Amor, nicht richtig ein und setzt die nicht auf überhaupt irgendeine Linie. Also das muss ja gar nicht, ich bin ja gar kein Lord Siegelbewahrer irgendeiner stilistischen reinen Lehre, aber wenn so ein bisschen hier und ein bisschen da und ein bisschen von noch was anderem und es scheint so, als hätten die drei sich nie ein bisschen abgesprochen, diese drei Sänger, Sängerinnen, dann ist das kein guter Gesamteindruck. Das Vokalkonsort, das wir zu Anfang gehört haben, dieser Berliner Chor, der jetzt gesungen hat, weil nämlich durch diesen pandemiebedingt durcheinandergeschüttelten Spielplan der Chor der Komischen Oper das von den Diensten nicht mehr hinkriegt. Dieses Vokalkonsort, das sind die, die stilistisch noch am schönsten, angemessensten, klarsten singen. Und das ist dann auch bei nur anderthalb Stunden Spieldauer doch ein bisschen wenig.
Tröstlich einzig ist das, was bleibt, der Gesang ist und er über den Tod siegt. Glucks Orpheus an der Komischen Oper. Uwe Friedrich sah und kritisierte. Es gibt Designermöbel, da genügt nur Name. Man sagt Corbusier und der Kenner denkt dann gleich an so eine Stahlrohrliege mit Lederbespannung. Oder Ray und Charles Eames, die Namen stehen für Tische und Stühle. Ähnlich geht es vielleicht mit dem Chair One von Konstantin Gritschitsch. Ein Außensitzmöbel, eigentlich für die Stadtmöblierung gedacht. Keine Sitzschalen, eher ein konstruktives Netz. Der Berlin-Münchner Industriedesigner zitiert gern bekannte Gegenstände, überführt sie dann in ein neues Normal von morgen. Das hat er im Haus am Waldsee, einer renommierten Institution für Gegenwartskunst, jetzt in einer Ausstellung verwirklicht, die Carsten Probst sah.
Natürlich entwerfen wir eigentlich sehr normale Dinge. Unser Anspruch an Entwurf ist immer die Dinge, die es jetzt schon gibt oder die Dinge, wie sie heute sind, müssen wir weiterdenken.
Sagt Konstantin Gritschitsch beim Gang durch die Ausstellung, die zwar viele seiner bekannten Produktideen enthält, aber trotzdem alles andere als eine Designausstellung ist. Dazu muss man wissen, das Berliner Haus am Waldsee, wo diese Ausstellung zu sehen ist, ist kein typisches Museum mit nüchternen weißen Wänden, sondern eine kleine, hochambitionierte Kunsteinrichtung, weit außerhalb des Stadtzentrums in einer ehemaligen industriellen Villa der Gründerzeit, mit Parkettboden, kleinen Salons, Doppelfenstern mit alten Beschlägen, eigentlich eher ein Ort der Repräsentation als des Experiments.
Der Weg eigentlich zu dem, was jetzt das Ausstellungskonzept geworden ist, war ein ziemlicher Schlingerkurs, muss ich eingestehen. Wir haben viel ausprobiert, um so zu verstehen, ab wann ist es dann doch eine Einrichtung und was muss ich tun, um einen Stuhl und Tisch in dem Raum nicht zu der Einrichtung von Stuhl und Tischen im Raum zu machen. Wie geht das eigentlich?
Genau darum geht es in der Ausstellung. Normal und ziemlich langweilig wäre es, wenn Gritschitsch seine Möbelentwürfe hier wie bei einer Möbelmesse drapiert hätte. Stattdessen hat er für jeden Raum wilde Collagen gebaut, die den praktischen Nutzen von Design auf den Kopf stellen. Gleich im Eingangsbereich sind Gartenstühle aus buntem Metall und Kunststoff mit dicken Kordeln an nicht weniger dicken Gestängen befestigt, so als fürchte jemand, die Stühle könnten weglaufen oder wie Fahrräder gestohlen werden. Im Obergeschoss hängen Stühle an ausziehbaren Teleskoparmen von der Decke oder sind sechs rote Plastikhocker im Kreis über dick isolierte Stromkabel an einen künstlichen Steinbrocken angeschlossen und blinken mit kleinen roten Lichtern, so als wären sie auf Empfang. Diese letztgenannte Installation wirkt wie eine Persiflage auf die Ladestationen für E-Autos, die derzeit überall entstehen sollen, nur dass der Gedanke weitergeführt wird. Wie wäre es nämlich, wenn es künftig normal wäre, alle möglichen Gegenstände aufladbar zu machen und dafür die Natur selbst als Powerstation zu nutzen? Das neue Normal muss schließlich nicht immer von allen gleich gut gefunden werden. Die Zeit der designten Utopien ist ja vorüber. So hat es Konstantin Gritschitsch selbst mit seinem Chair One, einem seiner bekanntesten Entwürfe, erlebt, der heute ein beliebtes Designobjekt für Innenräume ist.
Der Stuhl Chair One, der damals gezeigt wurde in Mailand auf einer Möbelmesse, hat tatsächlich so eine totale Verwirrung oder Irritation verursacht. Ist das ernst gemeint? Soll man darauf sitzen können? Was passiert hier? Und inzwischen ist der Stuhl eben 20 Jahre auf dem Markt und wäre das nicht, wenn er sich nicht verkaufen würde. Und für mich war das eindeutig ein Stuhl für draußen, für einen Stadtraum, dort, wo auch so eine gewisse Härte gefragt ist, wo Komfort wichtig ist, aber ne, Komfort relativ zu dem Kontext, in dem man sich befindet. Wenn ich den Stuhl dann als Restaurantstuhl irgendwo wiederfinde, ich möchte da eigentlich auch nicht drauf sitzen, um zu essen. Dafür war er nicht gedacht.
Nicht alle Ideen dieser Ausstellung wirken gleich gut, aber einige lassen in ihrer lapidaren Erscheinung tatsächlich eine Normalität von morgen sehr pointiert aufscheinen. Die Polsterliege mit 5 Selfie-Sticks als Halterung für mehr oder weniger große Smartphones zum Beispiel oder die 3 rollbaren Bürohocker, die durch gekreuzte Metallstangen fest miteinander und mit einer hohen Blinkleuchte verbunden sind. So als handele es sich um eine Art Lügendetektor für die ethisch korrekte Arbeitswelt von morgen. Ja, das neue Normal muss nicht jedem gefallen und auch nicht immer auf ein angenehmes Morgen hindeuten,
sagt Carsten Probst. Morgen, da wird es im Deutschen Nationaltheater eine Weimarer Erklärung für ein solidarisches Miteinander geben. Warum ist die nötig? In den vergangenen Wochen erfuhr die Gedenkstätte Buchenwald einen bisher nicht dagewesenen Shitstorm. Anlass sind die Corona-Schutzmaßnahmen von Bund und Land. Jens Christian Wagner, den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, habe ich deshalb gefragt, was wird denn da geäußert? Wie und auf welchem Wege?
Also diese Erklärung, die seitens der Weimarer Kulturinstitution abgegeben hat, hat einen konkreten Anlass, der vor Ort angesiedelt ist. Und das ist eine Welle von Hassmails, die uns in der Gedenkstätte Buchenwald in den letzten Wochen seit Anfang Dezember erreicht haben, kurz nachdem wir die 2G-Regel für den Besuch unserer Ausstellungen eingeführt haben. Und das hat dann Impfgegnerinnen und Impfgegner offensichtlich ermuntert, angestachelt durch entsprechende Telegram- und YouTube-Beiträge von einschlägigen rechtsgerichteten Bloggern, uns zu bombardieren mit einer Welle von E-Mails, die sich gegen die 2G-Regel in Buchenwald richten und behaupten, dass diejenigen, die als Ungeimpfte nun keinen Zutritt zu den Ausstellungen haben, was behördlich angeordnet ist, die neuen Juden seien und wir als Gedenkstättenmitarbeiter seien die neuen Nazis. Das geht bis dahin, dass mir persönlich unterstellt wird, ich sei der neue Dr. Mengele.
Wenn ich es richtig weiß, haben Sie sich ja schon vor 3 Jahren mal in einem bundesweit beachteten Statement gegen den Versuch der Einflussnahme auf demokratische Bildungsarbeit durch rechtsextreme Kräfte gestellt. War das wirkungslos oder andersrum gesagt, hat sich nach Ihrer Wahrnehmung die Attacken verschärft?
Es hat sich durch die Corona-Pandemie die ganze Situation zweifelsohne nochmal verschärft. Das wird jeder sehen, der wachen Auges sich im Internet bewegt, der am Wochenende oder an den Montagabenden auf die Straßen geht. Überall in Deutschland sind Pandemieleugnerinnen und Pandemieleugner und sogenannte Maßnahmenkritiker auf den Straßen unterwegs, vielfach angeführt, vielfach organisiert, auch nicht immer, von Rechtsextremen, von sogenannten Reichsbürgern, von Identitären, also Menschen, deren Ziel es ist, unsere liberale demokratische Gesellschaftsordnung zu delegitimieren und durch einen autoritären, rassistischen Staat zu ersetzen. Das nimmt zu und insbesondere hat in den letzten 1,5 Jahren es zugenommen, dass der Holocaust, dass die NS-Verbrechen verharmlost werden, indem behauptet wird, wir lebten in einer Corona-Diktatur, indem mit Begrifflichkeiten wie dem Nürnberger Kodex gearbeitet wird, indem Schlagwörter wie Freiheit oder Souveränität in den Raum geworfen werden. Diese Gleichsetzungen von NS-Opfern mit Personen, die, weil sie nicht geimpft sind, nicht in eine Ausstellung gehen können, verhöhnen nicht nur die NS-Opfer, sondern letzten Endes bagatellisieren und verharmlosen sie den Nationalsozialismus und sind damit ein Angriff auf unsere diskursive Erinnerungskultur.
Skandalisierung und Überschreitung von Sagbarkeitsgrenzen sind ja Kennzeichen auch von rechtsextremer Sprache. Ich entsinne mich an ein Interview mit Ihrem Vorgänger vor einigen Jahren mit Volkhard Knigge, Amt des Leiters der Gedenkstätte Buchenwald, der damals dem AfD-Politiker Björn Höcke nach Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal Hausverbot erteilt hatte. Anschließende Gespräche mit anderen AfD-Politikern haben nicht gefruchtet. Sind Sie so eine Art geschichtspolitischer Lieblingsgegner gewisser Kreise? Man fragt sich ja, warum sich das bei Ihnen alles ablädt. Sie haben es zum Teil ja auch schon angedeutet.
Ich habe lange in den niedersächsischen Gedenkstätten gearbeitet, bevor ich vor 1,5 Jahren nach Thüringen zurückgekommen bin.
Sie waren Leiter in Bergen-Belsen, ne?
Ich war unter anderem Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen und habe da sehr ähnliche Dinge erlebt. Also die Erinnerungskultur insgesamt, wie auch alle Gedenkstätten, stehen gewissermaßen im Fadenkreuz geschichtspolitischer und kulturpolitischer Umdeutungsversuche, geschichtsrevisionistischer Versuche, die wir von rechts immer wieder erfahren. Und da war die Rede von Björn Höcke mit der Forderung nach einem erinnerungspolitischen Kurswechsel um 180 Grad gewissermaßen einer der Höhepunkte, aber im Grunde erleben wir so etwas ständig aus Reihen der AfD, aber auch anderer Extremrechter.
Sie tun das nicht alleine, Sie tun das im Konzert mit einer ganzen Reihe von angesehenen Einrichtungen. Ich nenne rasch die Klassikstiftung Weimar, das Deutsche Nationaltheater, die Bauhaus-Uni Weimar, die Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Weimar, die Franz-Liszt-Hochschule, die Volkshochschule. Ich könnte so weitermachen, das heißt, Sie stehen da nicht alleine mit, ne?
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung und zunächst mal freue ich mich, dass die anderen Kulturinstitutionen, die Institutionen in der Stadt Weimar, die historische, politische und kulturelle Bildung machen, dass die uns solidarisch zur Seite stehen. Aber letzten Endes ist es ein Phänomen, das wir nicht nur in Weimar, sondern in der gesamten Bundesrepublik, wenn nicht sogar weltweit erleben, nämlich dass Kritik an Corona-Maßnahmen, die ja durchaus legitim sind, dass die aber längst übergegangen sind in einen generellen Angriff auf die liberale, plurale, demokratische und solidarische Gesellschaftsordnung. Und da müssen wir als Mehrheitsgesellschaft, da müssen wir aber auch als Akteure der historisch-politischen und kulturellen Bildung deutlich unsere Stimme erheben und sowas nicht einfach nur schweigend hinnehmen.
Von Landesregierung und Kulturstaatsministerin fühlt sich Jens Christian Wagner übrigens nicht alleingelassen. Ganz im Gegenteil, sagt er ausdrücklich. Das Museum 5 Kontinente an der prominenten Maximilianstraße in München, das ist das ehemalige staatliche Museum für Völkerkunde und sagt von sich 1862 als erstes ethnologisches Museum in Deutschland gegründet worden zu sein. Sammlungen enthält es von Kulturen aus Afrika, Amerika, Asien, Australien, Ozeanien, Orient und Europa. Wir wollen einen Beitrag leisten zum Verständnis anderer Kulturen und zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, auch in unserem Land, das schreiben sie. Und dazu zählt neuerdings auch die Erwerbs- und Herkunftsgeschichte zu erforschen. Die Sammlung Max von Stetten im Museum 5 Kontinente besteht nämlich voraussichtlich zu einem Viertel aus kriegsbedingt entwendeten Beutestücken. Etwa 50 Gegenstände aus Kamerun sind bei kriegerischen Auseinandersetzungen entwendet worden, hat Tobias Kroner auf einer Online-Veranstaltung zum Thema erfahren. Karin Guckeis, Provenienzforscherin am Museum 5 Kontinente, hat das erste Wort.
Nach unserer vorläufigen Einschätzung stammen aus problematischen Erwerbungsumständen mit großer Wahrscheinlichkeit 5 Objekte aus Puglia, eben 2 sakrale oder kultisch verwendete Figuren und diese 3 Blasinstrumente. Mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch 41 Gegenstände, vor allem Waffen.
So ein Ausschnitt aus der Objektpräsentation. Gut 2 Jahre erforschte die Ethnologin mit einem 5-köpfigen Team aus kamerunischen ForscherInnen, wem die Gegenstände vor der Kolonialzeit gehört haben könnten und wie sie während der 1890er Jahre in die Hände des bayerischen Kolonialoffiziers gelangten. Eine schwierige Arbeit, zumal in Kamerun selbst das kollektive kulturelle Gedächtnis in der Kolonialzeit weitgehend zerstört wurde. Schwierig war es deshalb auch, die Identität und Herkunft des sogenannten Blauen Reiterpfosten zu ermitteln, eines massiven, mit Menschen- und Tierfiguren verzierten Holzpfahls, der als Ausstellungsstück um 1912 die Münchner Expressionisten Franz Marc und Wassily Kandinsky stark inspirierte. Möglicherweise war der Pfosten schon Raubgut aus Stammeskriegen, ehe der deutsche Offizier Max von Stetten ihn aufspürte. Während die deutsche Ethnologin Karin Guckeis meint, von Stetten habe ihn auf einer ersten, noch friedlichen Mission entwendet, ist der Afrika-Historiker Joseph Ibune von der Universität Buea anderer Meinung.
I'm saying that these were looted goods.
Ich sage, das waren geraubte Güter. Und Fotos zeigen das. Für die Völker dort war es sehr wichtig, dass die Objekte nicht einem einzelnen Individuum preisgegeben werden.
On their works of art will not willingly surrender them to an individual.
Ob und welche Güter zurückgegeben werden, diese Debatte beginnt in Kamerun wohl erst. Bayerns Kunstminister Bernd Siebler zeigt sich im Deutschlandfunk grundsätzlich offen für Restitution und verweist auf andere Raubkunstfälle während der Kolonialzeit und des Nationalsozialismus.
Wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder auch Dinge restituiert und zurückgegeben. Ich werde diesen Kurs auch ganz konsequent fortsetzen.
Die dafür formal nötigen Restitutionsforderungen aus Kamerun gäbe es im Fall der Sammlung Max von Stetten zwar noch nicht, aber die werden kommen, erläutert die Forscherin Lucine Bonny Nankeng von der Universität Jiang.
Almost all several members of this community with whom we discuss wanted the artifact back. That is the
general. Fast alle Mitglieder dieser Gemeinden, mit denen wir diskutierten, wollten ihre Artefakte zurück. Das kann man generell aus unserer Feldforschung schließen. Sie wollen diese Objekte entweder in die Gemeinden reintegrieren oder als kulturelles Erbe für die gegenwärtigen und künftigen Generationen nutzen.
Communities or use as heritage for cultural education for present and future generation.
Eigentlich hätte das Abschlusstreffen des Forschungsprojekts in München im Beisein der afrikanischen Forscher und Forscherinnen stattgefunden. Doch die deutsche Botschaft hatte Einreisevisa für sie verweigert. Das sorgte für großen Unmut bei den kamerunischen Forschern, die das Vorkommnis als, Zitat, institutionellen Rassismus bezeichneten. Provenienzforscher in ganz Deutschland äußerten ihren Protest. Und auch Susanne Kurz von den Grünen im Bayerischen Landtag ist empört.
Ich glaube, dass Bayern sich hier in der Welt auch ein bisschen ein Stück weit blamiert.
Zumal der Freistaat nicht nur die fraglichen Objekte besitzt, sondern auch das Forschungsprojekt mitfinanziert. Kunstminister Siebler möchte dafür sorgen, dass der Besuch der kamerunischen Forscher nachgeholt wird.
Ich denke, dass wir jetzt an allen Stellen ausreichend Druck gemacht haben, ausreichend sensibilisiert haben. Ich hoffe, dass das Auswärtige Amt diese Visa rasch erteilt. Wir helfen damit.
Ein ähnlich gelagerter Fall eines nigerianischen Forschers in Hamburg vor 3 Jahren zeigt, die Einreise kann doch noch klappen, wenn schnell gegen die Entscheidung interveniert wird. Doch informiert hat die Münchner Museumsdirektion das Ministerium erst 5 Tage, nachdem die Visa abgelehnt worden waren. Das ergaben Recherchen des Deutschlandfunks. Wann die Reise der ForscherInnen zu den Objekten im Münchner Museum 5 Kontinente nun nachgeholt werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.
Berichtet Tobias Krone aus München. Das Deutsche PEN-Zentrum appelliert an Außenministerin Baerbock, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. In welchem Zusammenhang das steht, hören Sie jetzt in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Es geht um ein Ehrenmitglied des PEN, um den inhaftierten Julian Assange. Dessen Freilassung hat Baerbock vor wenigen Monaten gefordert, damals noch Oppositionspolitikerin. Und der PEN erlaubt sich heute, Zitat, sie daran zu erinnern. Er fordert Baerbock dazu auf, sich als Außenministerin mit Nachdruck für die unverzügliche Freilassung von Assange einzusetzen und ihm politisches Asyl in Deutschland anzubieten. Eine Auslieferung an die USA, wo Assange für seine journalistischen Enthüllungen bis zu 175 Jahre Haft drohen, wäre ein fatales Signal gegen die Freiheit der Presse, Rede, Meinung und Information, die derzeit weltweit immer stärker unterdrückt werden, so der PEN. Das Deutsche PEN-Zentrum setzt sich seit Jahren für die Freilassung des Journalisten und WikiLeaks-Gründers Assange ein und wird es wahrscheinlich auch noch lange tun müssen. Gute Nachrichten kommen heute aus der deutschen Orchesterlandschaft oder zumindest keine neuerlichen Hiobsbotschaften heute bei der Pressekonferenz der Deutschen Orchestervereinigung. Deren Geschäftsführer Gerald Mertens.
Man kann heute eigentlich als zentrale Aussage festhalten, dass sich die Lage der Berufsorchester in Deutschland rund 30 Jahre nach der Wiedervereinigung konsolidiert hat.
Und das will schon was heißen. Konsolidiert heißt aber auch, seit der Wiedervereinigung gibt es 39 Orchester weniger. Um fast ein Viertel ist die Anzahl der Klangkörper geschrumpft. Seit 2018 habe es aber keine neuen Fusionen oder Auflösungen von Orchestern gegeben. Auch die Zahl der Stellen habe sich gegenüber 2020 lediglich um 17 verringert. Probleme gäbe es allerdings bei der Honorierung von Freischaffenden, die von Orchestern und Chören als Aushilfen angefragt werden.
Da geht es dann auch darum, dass Orchester und Chöre, betrifft auch die Rundfunkchöre beispielsweise, dann angemessene Honorare für die Freischaffenden, die sie beschäftigen, insbesondere im Aushilfenbereich, dann zahlen.
Gerald Mertens, Vorsitzender der DOV. Er interessierte sich für Science Fiction, als darüber noch die Nase gerümpft wurde und schuf Bilderwelten, ohne die etwa Star Wars nicht möglich gewesen wäre, der französische Comiczeichner Jean-Claude Mézières.
Ich zeichne einfach drauf los, male eine Gestalt mit winzigen Augen oder mit Flügeln, egal ob das hinhaut oder nicht. Meistens haut es hin, auch mit den Dialogen. Und genau das ist das Schöne am Comic, dass die Figuren eine Eigendynamik entwickeln.
Seine berühmtesten Figuren heißen wie sein berühmtester Comic, Valérien und Véronique. Für den Film Das fünfte Element des Regisseurs Luc Besson entwickelte Mézières gemeinsam mit dem französischen Comiczeichner Jean Giraud das Design. 2017 erschien mit Valérien die Verfilmung seines Science-Fiction-Epos ebenfalls von Luc Besson. Jetzt ist Jean-Claude Mézières im Alter von 83 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine große Lücke, doch seine fantastischen Bilderwelten bleiben unsterblich, so ehrt ihn sein Verlag. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Mascha Drost. Kultur heute war das mit Michael Köhler. Ihnen auch einen guten Abend. Gleich die Nachrichten nach uns, dann ausführlich die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem natürlich die EU-Außenminister beraten über die Ukraine-Russland-Krise.